Ich glaube, dieser Vortrag wird vielleicht ein paar Wellen schlagen, aber ich denke, es ist notwendig, denn in der Welt augenblicklich sind da so viele Angriffe auf den Geist der Weissagung und da sind auch so viele Angriffe auf die Ernährungslehre. Und einige Zitate, die man im Geist der Weissagung liest, sind ja, naja, schwer zu verdauen, wie einige Leute zu mir gesagt haben. Also, was ist der Pfad des Gehorsams und wieso können wir Vertrauen haben, dass diese Aussagen auch wirklich von Gott kommen? Der Pfad des Gehorsams gegen Gott ist der Pfad von Tugend, Gesundheit und Glück. Also, wenn es zur Ernährung kommt, dann muss es ein Pfad des Gehorsams sein, aber er soll auch ein Pfad der Freude sein. Denn der in der Heiligen Schrift offenbarte Erlösungsplan öffnete einen Weg, auf dem der Mensch Freude erleben, seine irdische Lebenszeit verlängern, dazu die Gunst des Himmels genießen und das zukünftige Leben erlangen kann, das sich im Leben Gott misst. Die Gewissheit von Gott Wohlgefallen fördert körperliche Gesundheit. Sie schützt vor Zweifeln, Ratlosigkeit und übertriebener Trauer. Dinge, die so oft in den Lebenskräften nagen und ausgesprochen schwächende und quälende psychische Leiden hervorrufen. Der Herr hat die unerschütterliche Zusage gemacht, dass sein Auge über den Gerechten wacht und sein Ohr offen ist für ihre Gebete. Es gibt zu viele Menschen in unserer Gesellschaft und in unserer Gemeinschaft, die alles als ein Gesetz sehen, welches man mit Schwierigkeit erfüllen kann. Es ist eine Last. Jetzt müssen wir so leben oder so leben. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Es sollte eine Freude sein. Gott weiß ja, wie er uns geschaffen hat. Er weiß, was am besten geeignet ist für uns. Und er hat so viele Türen geöffnet, dass es ein Genuss sein kann, das Richtige zu tun. Nicht, weil man muss, sondern weil man möchte. Im 1. Mose 1, 29, 30 lesen wir, und Gott sprach: Siehe, ich habe euch alle samentragende Kraut gegeben, das auf der Fläche der ganzen Erde ist, und jeden Baum, an dem samentragende Baumfrucht ist, er soll euch zur Nahrung dienen. Und dann im 1. Mose 1, 30 sagt der Herr, dass alle Tiere auch Pflanzen gegessen haben. Also es hat sich schon etwas Wesentliches verändert seit der damaligen Zeit, aber das war die ursprüngliche Ernährung. Und das war die, die geeignet war für den Menschen. So ist der Mensch entworfen. Ob man das durch Glauben annehmen möchte oder nicht, das ist, was in der Bibel steht. Und die Bibel sagt ganz eindeutig, dass wenn wir nicht glauben, dass er ist und dass er für uns sorgt, dann haben wir etwas verfehlt. 1. Mose 3, 17 und 18, und zu Adam sprach er: Weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen, so sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Mit Mühsal sollst du davon essen, alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disseln wird er dir sprossen lassen und du wirst das Kraut des Feldes essen. In anderen Worten, da kam ein Wechsel nach dem Sündenfall und die Ernährung hat sich geändert. Das Kraut der Erde, die Gemüsesorten und alles, was auf Erden wächst, wurde hinein in die Ernährung gebracht, damit da eine größere Palette war. Denn die Erde war verflucht. Und es gab ja auch jetzt Jahreszeiten, die viel mehr geprägt waren. Also bestimmte Früchte waren nur zu bestimmten Jahreszeiten gegenwärtig. Und somit kam das Gemüse dazu, aber es war noch immer rein vegan, vegetarisch nach Bibel. Da waren keine Tierprodukte drin. Ellen White schreibt in Councils on Diets and Food: Gott gab unsere Ureltern die Nahrung, die er für den Menschen vorgesehen hatte. Es war gegen seinen Plan, dass irgendein Geschöpf getötet wird. In Eden sollte es keinen Tod geben. Die Früchte der Bäume im Garten boten, was der Mensch brauchte. Erst nach der Flut erlaubte Gott dem Menschen tierische Nahrung. Da alles vernichtet war, wovon der Mensch hätte leben können, gestattete der Herr Noah, in dieser Notlage die reinen Tiere zu essen, die er mit in die Arche genommen hatte. Trotzdem war tierische Nahrung für die menschliche Gesundheit nicht optimal. Ist doch eigentlich logisch, denn Jesus sagt auch oft, es war nicht so im Anfang. Also wir müssen immer fragen, wie war es denn dann im Anfang? Nach der Sintflut aßen die Leute viel tierische Nahrung. Gott sah, dass der Mensch auf dem falschen Weg ging und dazu tendierte, sich stolz gegen seinen Schöpfer zu erheben und den eigenen Neigungen zu folgen. Und so erlaubte er diesem langlebigen Geschlecht tierische Nahrung, um ihr Sündenleben zu verkürzen. Schon bald nach der Flut nahmen Größe und Lebensalter der Menschen rasch ab. Das braucht man ja nur lesen in der Bibel. Denn wenn wir das Zeitalter Adams betrachten, die wurden über 900 Jahre alt, bis zur Sintflut. Und nach der Sintflut rapide runter, 400 Jahre. Zur Zeit Pelegs runter bis auf 200 circa plus Jahre. Zur Zeit Abrahams 180, wenn es hochkam, so wie bei Abraham. Zur Zeit Mose 120, zur Zeit Davids 80 bis 70. Also rapide wurde es weniger. Und es gibt Leute, die den Geist der Weissagung befragen, wegen solchen Aussagen. Wir lesen in The Paulson Collection, aber die Worte unseres Lehrers an uns lauten, wie ein Mensch denkt, so ist er. Das Fleisch toter Tiere war nicht die ursprüngliche Nahrung des Menschen. Es wurde dem Menschen nach der Sintflut gestattet, weil die Vegetation völlig zerstört war. Doch der über Mensch, Erde und alles Lebendige ausgesprochene Fluch hatte eigenartige und erstaunliche Änderungen bewirkt. Seit der Flut hat die Menschheit ihre Lebensspanne immer mehr verkürzt, körperliche, geistige und moralische Degeneration erleben in diesen letzten Tagen einen schnellen Anstieg. Hat Ernährung etwas mit Moralität zu tun? Hat Ernährung etwas mit unserem Geist zu tun? Hat es mit unserem Denken zu tun? Hat es mit Unterscheidungsvermögen etwas zu tun? Also ist es nur eine Frage des Essens und des Trinkens oder ist da viel mehr, was hier im Spiel ist? Ergebnisse aus zwei Prospektiven an Kohortstudien und da sind die Zitate. Zusammenfassung. Der Verzehr von rotem Fleisch steht mit einer erhöhten allgemeinen Sterblichkeit sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs in Verbindung. Andere gesunden Eiweißquellen statt rotem Fleisch senken die Sterblichkeit. Also die Wissenschaft bestätigt, was der Geist der Weissagung schon vor über 120 Jahren gesagt hat. Fleisch ist in den meisten Ernährungsformen eine Hauptquelle von Eiweiß und Fett. Und dann reden sie über das Risiko von Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und so weiter. Und dann eine interessante Fakte. Hier ist eine Studie, hier wird ein Bericht gestattet. Studie zeigt, wie Fleisch Krebswachstum fördert. Sie mögen Fleisch, schreibt diese Autorin. Hier eine unappetitliche Wahrheit. Wenn Sie ein schönes, saftiges Steak oder einen Hamburger verdrücken, füttern Sie eine tumorfördernde Entzündung in Ihrem Körper. Und da lesen wir auch, dass Milch die gleiche Auswirkung hat. Also Inflammation. Und Inflammation ist die Basis für viele Krankheiten und auch der Anfang von endgültiger Krebsentwicklung. Also da sind Moleküle in diesen Nahrungsmitteln, die Krebs wachsen lassen. Der Mann mit dem interessanten Namen Dr. Farke hat diese Studie gemacht und da hat er einige Substanzen isoliert. Er arbeitet mit Glykobiologie und er hat da eine Substanz entdeckt, die heißt NEU5GC. Diesen Stoff findet man im roten Fleisch und hat die Eigenschaft, dass er das Immunsystem senkt und auch Inflammation bewirkt. Und dass wegen diesen Stoffen das Alter behindert wird oder dass die Lebenszeit verkürzt. Und darum schlagen sie vor, diese Wissenschaftler, dass man Lebensstilveränderungen vornimmt. Erstens, das sind ihre Richtlinien. Essen Sie kein Fleisch oder Milchprodukte. Das ist ja ein interessanter Hinweis. Zweitens, konzentrieren Sie sich auf eine mediterrane Kost mit viel Obst, Gemüse, Vollkorn, Olivenöl, Nüssen. Das hört sich ja fast an wie der Geist der Weissagung. Nicht rauchen, auch nicht passiv rauchen. Achten Sie auf die Öle, meiden Sie Transfette, hydrogenierte Fette und so weiter. Fünftens, nehmen Sie ab, wenn nötig. Sechstens, sparen Sie nicht am Schlaf. Und siebtens, fahren Sie den Stress runter. Faszinierend. Es hört sich ja an, als ob diese Wissenschaftler den Geist der Weissagung zitieren. Hu sieht Zusammenhang zwischen Fleischproduktion und Krebs. Also die Medien sind voll von diesen Informationen, die das, was damals geschrieben wurde, bestätigen. Jetzt lesen wir in Jesaja Kapitel 11, Vers 6 und 7. Und der Wolf wird bei dem Lamm weilen und der Leopard beim Böckchen lagern, das Kalb und der Junglöwe und das Mastvieh werden zusammen sein und ein kleiner Junge wird sie treiben. Mit anderen Worten, die Tiere werden einander nicht mehr fressen. Es gibt keine Gewalt und keinen Tod mehr. Das ist jetzt eine Beschreibung der neuen Erde, der neuen Schöpfung. Und die Tiere werden auch nicht mehr aggressiv sein, denn ein kleines Kind wird sie leiten können. Kuh und Bärin werden miteinander weiden, ihre Jungen werden zusammen lagern und der Löwe wird Vegetarier. Er wird Stroh fressen wie das Rind. Also Pflanzen werden wieder die Nahrung aller Tiere sein. Jesaja 11, Vers 11 und 12 sagt, und an jenem Tag wird es geschehen, da wird der Herr noch einmal seine Hand erheben, um den Rest seines Volkes, der übrig bleibt, loszukaufen aus Assur, Ägypten, Patros, Kusch, Elam, Shinar, Hamat und den Inseln des Meeres. Und er wird den Nationen ein Feldzeichen aufrichten und die Vertriebenen Israels zusammenbringen und die verstreuten Judas wird er sammeln von den vier Enden der Erde. Das ist ein Hinweis, denn noch einmal bedeutet ein zweites Mal. Das erste Mal, als er sein Volk gesammelt hat, war das buchstäbliche Volk Israel, das er aus Ägypten nahm und zu Kanaan führte. Und da änderte ihre Ernährung. Sie haben sich natürlich gesträubt und gewehrt dagegen, aber das, was Gott gemacht hat. Und er gab ihnen Manna und er änderte ihren Lebensstil und sie haben gemurrt, denn sie wollten Fleisch haben. Sie wollten Fleisch und Fleisch und Fleisch, bis der Herr gehört hat und ihnen Fleisch gegeben hat, bis es aus ihren Ohren rauskam. Aber sie hatten etwas an Geist verloren durch ihre Haltung. Und jetzt sagt die Bibel, in der Endzeit wird Gott nochmal die Hand ausstrecken und er wird wieder sein Volk antitypisch aus allen Völkern der Welt zusammenbringen und er wird sie auf dem Weg zum antitypischen Kanaan führen und dann wird er sie wieder mit einer gesunden Ernährung konfrontieren und wieder werden sie murren und sich dagegen auflehnen. Wir lesen im 2. Mose 16, 2 bis 35, wir werden nicht alles lesen, dass sie Brot aßen bis zur Sättigung. Denn ihr habt uns in diese Wüste herausgeführt, um die ganze Versammlung an Hunger sterben zu lassen. Also sie murrten. Sie wollten nicht dieses himmlische Brot. Da sprach der Herr zu Mose: Siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Dann soll das Volk hinausgehen und den Tagesbedarf täglich sammeln, damit ich es prüfe, ob es nach meinem Gesetz leben will oder nicht. Also die Ernährung war Teil einer Prüfung. Und am siebten Tag fiel da kein Manna. Am sechsten Tag aber, wenn sie zubereiten, was sie einbringen, wird es geschehen, dass es das Doppelte von dem sein wird, was sie täglich sammeln. Und somit sind sie trainiert worden. Vers 12 sagt: Ich habe das Murren der Söhne Israels gehört. Rede zu ihnen und sprich: Zwischen den zwei Abenden werdet ihr Fleisch essen, und am Morgen werdet ihr von Brot satt werden, so werdet ihr erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Und die Söhne Israels aßen das Manna 40 Jahre, bis sie in das bewohnte Land kamen. Sie aßen das Manna, bis sie an die Grenze des Landes Kanas kamen. Und so in der Endzeit ist da auch eine Prüfung, wo die Ernährung eine wichtige Rolle spielen wird. Und er demütigte dich, sagt es im 5. Mose. Er demütigte dich und ließ dich hungern. Und er speiste dich mit Manna, das du nicht kanntest und deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Also es ist nicht nur physisch, es ist auch geistlich, wo der Mensch durch diesen Lebensstil geprägt wird. Und zu dem Volk sollst du sagen: Heiligt euch für morgen, dann werdet ihr Fleisch essen. Denn sie haben so gemurrt und so gemurrt, bis der Herr endgültig gesagt hat: Gut, wenn ihr nicht tun wollt, was ich sage, dann sollt ihr Fleisch bekommen. Denn ihr habt vor den Ohren des Herrn geweint und gesagt: Wer wird uns Fleisch zu essen geben? Denn in Ägypten ging es uns gut, der Herr wird euch Fleisch geben und ihr werdet essen. Nicht nur einen Tag sollt ihr es essen, nicht nur zwei Tage, nicht nur fünf Tage, nicht nur zehn Tage, nicht nur 20 Tage, sondern einen ganzen Monat, bis es euch zur Nase herauskommt und es euch zum Ekel wird, weil ihr den Herrn, der in eurer Mitte ist, verworfen und vor ihm geweint und gesagt habt: Warum nur sind wir aus Ägypten ausgezogen? Und so wie sie murrten, so murren wir. Und ich lebe in einem Land, wo Menschen fast nur Fleisch essen, wie schon mal vorher gesagt, ein Huhn ist da Gemüse. Und diese Botschaft ist nicht eine sehr willkommene Botschaft. Wir lesen im 4. Mose 21,5: Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose: Wozu habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt? Damit wir in der Wüste sterben, denn es ist kein Brot und kein Wasser da und unsere Seele ekelt vor diesem elenden Nahrung. Hört sich genauso an wie einige Gemeinden, wo ich schon öfters war. Und das Volk machte sich auf diesen ganzen Tag und die ganze Nacht und den ganzen folgenden Tag und sie sammelte die Wachteln ein. Und sie sammelten so viel davon. Und dann dieser interessante Satz. Sie sammelten die Wachten ein, wer wenig sammelte, der hatte 10 Homer gesammelt, und sie bereiteten sich zu dem Dörren aus rings um das Lager her. Das Fleisch war noch zwischen ihren Zähnen, es war noch nicht verkaut, da erbrannte der Zorn des Herrn gegen das Volk. Und er schlug das Volk mit einer sehr großen Plage, und man gab den Ort den Namen Kibroth Hattava, weil man dort das Volk begrub, das gierig gewesen ist. Also Gott würde nicht so eingreifen, wenn es nicht eine wichtige Sache wäre. Mit anderen Worten, Gehorsam mit Bezug auf Ernährung hat etwas mit Charakter zu tun. Und ein Charakter kann so verdorben werden, dass er nicht mehr in die richtigen Wege geleitet werden kann. In der Bibel ist Fleisch ein Symbol für die ungeheiligte Natur, und Manna ein Symbol für die geheiligte Natur. Und wer hat gemurrt? Nach Geist der Weissagung, Patriarchen und Propheten, Seite 290, waren es besonders das Mischvolk, welches murrte. Und Aber dieses gute Land war ihnen nur unter der Bedingung des Gehorsams versprochen worden und sie hatten es vergessen. Einige schlugen vor, nach Ägypten zurückzukehren. Aber ob vorwärts nach Kanaan oder zurück nach Ägypten, die Mehrheit des Volkes war entschlossen, nicht länger auf Mose zu warten. Also das Problem fing an mit dem Mischvolk. Und wenn ein Volk gesammelt wird, dann ist da auch Mischvolk. Und da muss erstmal eine Trennung kommen zwischen denen, die gehorchen und die, die nicht gehorchen. Also das ist eine Schule, in der wir alle sind. Und wer wird in der Schule lernen, was Gott einem beibringen möchte? Sie gierten so nach Fleisch, dass die gesammelte Mindestmenge 10 Homer war, 2,2 Kubikmeter. Das ist eine Unmenge von Fleisch. Psalm 78, Vers 8. Sie versuchten Gott in ihrem Herzen, indem sie Speise forderten für ihre Gelüste. Und Psalm 106. Sie gierten voller Begierde in der Wüste, versuchten Gott in der Einöde. Da erhüllte er ihnen ihre Bitte und sandte Schwindsucht in ihre Seele. Das ist eine gute Übersetzung. Schwindsucht in ihrer Seele, eine Armut. Man verliert etwas am Geist. Die Gesundheitsreform sollte ein Segen sein. Psalm 105, Vers 37, dann führte er sie heraus mit Silber und Gold und kein Strauchelnder war unter seinen Stämmen. Und Ellen White schreibt in Medical Ministry, das Licht, das Gott über die Ernährungsfrage gegeben hat und weitergeben wird, soll seinem Volk heute das sein, was das Manna den Kindern Israel war. Also ganz eindeutig, dieser Prüfstein, die Ernährung in dem buchstäblichen Volk, ist genau der gleiche Prüfstein in dem antitypischen Volk. Ich brauche nicht das ganze Zitat lesen, ich habe es nur da für Vollkommenheit. Man kann ja die DVD anhalten und das ganze Zitat lesen, wann man möchte. Also wenn es kommt zu Daniel, dann lesen wir, dass Daniel, der ein Typus ist des Endvolks, auch die Bedingungen dieser Ernährungsveränderung mitgemacht hat. Also Daniels Charakter bietet der Welt ein treffendes Beispiel dafür, was Gottes Gnade aus Menschen machen kann. Und wir lesen in Sermons and Talks, wer das Beste aus seinen Möglichkeiten macht und sich in die rechte Beziehung mit Gott bringt, wird ebenso belohnt werden wie Daniel. Er nahm sich in seinem Herzen vor, dass er nicht die Kost des Königs essen würde. Und er fragte den Obersten, ob er Gemüse bekommen könnte. Und der war ganz nervös, der Oberste. Nein, nein, das wird ja nicht funktionieren. Du wirst schlechter aussehen wie die anderen. Aber Daniel sagte, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gebe und prüfe uns 10 Tage lang. Als Daniel und seine Genossen nun auf die Probe gestellt wurden, stellten sie sich ganz auf die Seite von Gerechtigkeit und Wahrheit. Dabei gingen sie nicht impulsiv, sondern klug vor. Sie beschlossen, und das ist ein wichtiger Punkt, da sie bisher kein Fleisch gegessen hatten, es auch in der Zukunft nicht auf ihrem Speiseplan kommen sollte. Und da Wein für alle verboten war, die im Gottesdienst aktiv waren, entschieden sie, ihn ebenso wegzulassen. Es gibt ja so viele, die behaupten, Daniel hat wohl Fleisch gegessen, nur wenn er gefastet hat, hat er kein Fleisch gegessen. Jetzt müssen wir wählen, wem wollen wir glauben, den Geist der Weissagung oder das menschliche Denken? Hier steht ganz eindeutig, er hat früher kein Fleisch gegessen, hat auch keinen Wein getrunken. Und das ist entweder wahr oder es ist nicht wahr. Wenn wir den anderen Typus der Endzeitgemeinde, den typischen Elia, vergleichen mit dem antitypischen Verlierer der Endzeit, die 3 Engel-Botschaft bringen, dann sehen wir genau das Gleiche in Matthäus 11, 18 und 90. Denn Johannes ist gekommen, der aß nicht und trank nicht. Da sagen sie, er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt. Da sagen sie, Wie ist der Mensch ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder? Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden von ihren Kindern. Ich höre so oft, Jesus hat Fleisch gegessen. Jesus hat Fisch gegessen. Was gut genug war für Jesus, ist auch gut genug für mich. Ja, ist richtig? Jesus hat die Menschen, ist den Menschen entgegengekommen, da wo sie waren. Aber er hat nicht gegen die Gesetze verstoßen, denn er war vollkommen und ohne Sünde. Aber er hat den Menschen erreicht, da wo er war. Seine Stellvertreter, besondere Stellvertreter, so wie Johannes, dagegen haben streng Ernährungsgesetze gehabt. Denn Johannes ist gekommen, der aß nicht und trank nicht. Jetzt, was hat er denn gegessen, was anders war? Wir lesen im Geist der Weissagung, Johannes trennte sich von Freunden und Luxusgütern des Lebens, seine schlichte Bekleidung, seine vegane Ernährung von Heuschrecken. Heuschrecken vegan? Also war es Karob, die Heuschreckenbohne. Die Heuschreckenbohne Karob und nicht Heuschrecken. Und wilden Honig. Was ist wilder Honig? Ist das vegan? Das ist eigentlich ein Pflanzenprodukt. Und es geht ja auf einer besonderen Weise vor. Es ist eigentlich nur ein umformtes Pflanzenprodukt. Also der treue Elia repräsentiert die Wegbereiter für die Wiederkunft Christi. Und diese Reform ist sehr wichtig. Also der Typus, Daniel, war voll vegetarisch. Der Typus, Johannes, war voll vegetarisch. Der Endzeit Elia sollte dann auch voll vegetarisch sein. Getreide, Obst, Gemüse und Nüsse enthalten alle nötigen Nährstoffe. Wenn wir in schlichter Gesinnung zum Herrn kommen, wird er uns zeigen, wie man gesunde Nahrung ohne die Nachteile von Fleischprodukten herstellt. Also Gott wird sein Volk lehren. Und das Vegetarische sollte alles bieten, was der Mensch nötig hat. Sie schreibt, bald wird man Butter überhaupt nicht mehr empfehlen. Und das ist schon passiert. Die Ärzte haben gewarnt, Butter, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Vor allem, wenn es erhitzt wird, denn dann findet eine Oxidationsplatz und freie Radikale werden produziert. Und da sind keine Unterdrücker, so wie Vitamin E gegenwärtig. Also eine gefährliche Sache. Bald wird man Butter überhaupt nicht mehr empfehlen. Tatsache. Und nach einiger Zeit wird man auch Milch endgültig aufgeben, weil die Krankheit der Tiere im selben Maße zunimmt wie die Bosheit der Menschen. Die Zeit wird kommen, wo die Verwendung von Eiern, Milch, Sahne und Butter nicht mehr sicher ist. Also ganz eindeutig, der Geist der Weissagung sagt, dass wir in der Endzeit voll vegan leben werden. Ich weiß, einige werden sich aufregen darüber. Aber, komm, wir lesen noch. Das mir gegebene Licht, dass es nicht mehr sehr lange dauern wird, bis wir alle Tierprodukte aufgeben müssen, selbst Milch. Krankheiten nehmen immer schneller zu. Gottes Fluch liegt auf der Erde, weil der Mensch sie verflucht hat. Also wir brauchen keine Fleischnahrung. Also was heißt denn das? Das mir gegebene Licht, dass es nicht mehr sehr lange dauern wird, bis wir alle Tierprodukte aufgeben. Ist das nicht eine vegane Ernährung? Natürlich ist das eine vegane Ernährung. Aber einige behaupten, das sollte man nicht lehren. Fleisch von toten Tieren zu essen ist ganz und gar unsicher und in Kürze wird auch Kuhmilch aus der Ernährung von Gottes Gebote haltendem Volk gestrichen werden. In Kürze. Und das war in 1901, wo dieses Zitat erschien. In Kürze wird kein Produkt tierischen Ursprungs mehr sicher sein. Kein Produkt. Ja, die Zeit ist noch nicht gekommen, höre ich ständig. Gott wird uns zeigen, was soll Gott noch mehr tun, als uns zeigen, was in der Welt notwendig ist oder nicht. Ja, aber Ellen White hat noch Milchprodukte und so weiter gegessen. Sie schreibt, wenn Milch verwendet wird, sollte sie gründlich sterilisiert sein und so weiter. Butter ist weniger schädlich, wenn man sie kalt auf Brot isst. Also wieso diese interessanten Tatsachen? Wieso kalt besser als erhitzt? Hat sie etwas gewusst von freien Radikalen, die entstehen, wenn etwas erhitzt wird? Und sie schreibt, weil Leute sagen, sie hat ja doch so lange diese Dinge gegessen. Wenn du so viel am Studieren bist, sollte dein Lebensstil so einfach wie nur möglich sein. Dein Vater und ich haben, seitdem wir in Kalifornien sind, Milch, Sahne, Butter, Zucker, Fleisch vollständig aufgegeben. Käse, hatte sie ja schon vorher gesagt, ist nicht geeignet, um in den menschlichen Magen hineingegeben zu werden. Also, was für eine Ernährung hat sie dann gehabt, seitdem sie in Kalifornien war? Das ist ja eine vegane Ernährung. Also hinsichtlich Fleischgenuss können wir nicht mehr so handeln, wie wir es früher gewagt haben. Er war schon immer ein Fluch für die Menschheit, dort heute umso mehr, weil durch die Übertretung und Sünde des Menschen Gottes Fluch auf den Herden des Feldes liegt. Jetzt ist das eine Tatsache oder nicht? Da müssen wir die Medien fragen. Euraktiv, mehr Tierkrankheiten durch Klimawechsel, warnt Branch. Die globale Erwärmung führt zu neuen und wieder auftauchenden Krankheiten. Und dann hat er eine ganze Liste, die Symptome, die man hat und die Viren, die da sind und so weiter. Ganz deutlich, dass es mehr wird. Life Science. Menschliche Todesfälle durch Tierkrankheiten nehmen zu. Also der Fluch wird dazu führen, dass Tiere mehr und mehr erkranken. Und was interessant ist, seit circa 10 Jahren ist es so, dass die bedingten Organismen, die Species oder Art spezifisch waren, jetzt die Art überspringen. Also was damals für Rinder war, springt jetzt rüber zum Menschen. Was Vögel beeinflusste, so wie Vogelgrippe, springt rüber zum Menschen. Das war früher nicht der Fall, aber jetzt ist es der Fall. Laut einer neuen Studie haben sich zwischen 2000 und 2005 geschätzte 50 Millionen Personen von Tieren wie Hunden, Kühen, Hühnern und Mücken eine Krankheit zugezogen, wovon ca. 78.000 starb. Der Befund zeigt die weltweite Dringlichkeit für Ärzte, wachsam gegenüber zoonotischen, von Tieren übertragenen Krankheiten zu bleiben. Bei der Durchsicht existierender Studien stellte der Virologe Jonathan Heaney fest von Niederlanden, dass die meisten zoonotisch übertragbaren Krankheiten offenbar ansteigen. Also der Geist der Weissagung wird hier bestätigt. Also zoonotische Krankheiten und das Überspringen der Artengrenze. Einige der bekannten Krankheiten, Borreliose, Tollwut, Ebola, Beulenpest, HIV. Heute sind über 200 zoonotische Krankheiten bekannt. Sie sind von Fledermäusen, Ratten, Hunden, Affen und viele anderen auf den Menschen übergegangen. Und jetzt sogar von Rindern und Schweinen und Hühnern und dergleichen. Die Artengrenze überspringen. Bedrohung durch Vogelgrippe-Pandemie. Baylor University Medical Center. Also genau das, was Ellen White vorhergesagt hat, ist jetzt in der Welt eine allgemeine Tatsache. Vogelgrippe, H5N1-Virus, allgemein bekannt, überall. Schlachthof. Wieso haben sie damals all die Rinder verbrannt in Großbritannien? Ja, weil der Virus die Artengrenze überspringt, was früher nie der Fall war. Krankheiten nehmen zu. Tod auf der Farm. Angst vor der Vogelgrippe. Vogelgrippe trifft Südafrika. Ich war unterwegs mit meinem Auto von einer Provinz zur anderen und da war ein Polizeianhalt. Und wir hielten alle an und die Polizei kam und hat jedes Auto untersucht, auch meins. Und so fragte ich, was sucht ihr denn? Und sie wollten nicht antworten. Und es ging ja nicht um Terrorismus. Und sie wollten nicht antworten und nicht antworten. Und dann habe ich endlich gesagt, ihr könnt ruhig gucken hier in meinem Auto. Ihr sucht wahrscheinlich Fleisch, nicht wahr? Dann hat er so geschmunzelt und dachte, ja. Dann sage ich, was für ein Fleisch sucht ihr denn? Sucht ihr vielleicht Vogelstraußfleisch oder Schweinefleisch? Welches von beiden? Und dann hat er gesagt, wir suchen Schweinefleisch. Sag ich, aha, wieso sucht ihr Schweinefleisch? Ist der Enkephalus-Virus wieder ausgebrochen? Und dann war er so, naja, ein bisschen komisch, aber naja, wir hatten kein Fleisch, also das war kein Problem. Influenza 1918, Wissenschaftler sagten, die Krankheit von 1918, die bis zu 1 Milliarde Menschen infestierte, war von Vögeln übertragen worden. Krankes Asien. Was müssen die Medien noch machen, um uns zu sagen, dass die Zeit schon längst hier ist? Und dann auch, wie die Tiere behandelt werden, was ihnen gefüttert wird, das Melaminskandal in den Eiern und dergleichen. Chinesische Eier mit hohen Melaminmengen verseucht. Science, japanische Enzephalitis jetzt auch durch das Schwein übertragbar. Also das sind genau die Dinge, von denen der Geist der Weissagen gesprochen hat. Los Angeles Times. Ägypten meidet 16 Schweinegrippentote. Kairo. 16 Personen sind in Ägypten seit Winterbeginn mit dem H1N1-Virus wieder, betroffen. Tödliche Eier. Was sollen wir noch machen? Und dann nur die Umweltverseuchung, welchen Einfluss sie hat. Je höher wir in der Ernährungskette steigen, je mehr werden die Gifte konzentriert und die Tiere sind einfach nicht mehr gesund. Warum sind da solche Warnungen überall? Verseuchte Fische, aufpassen, nicht die Fische essen. Bilder des Monats, Creutzfeldt-Jakob-Syndrom, BSE wird übertragen an die Menschen. Fleisch war noch nie das beste Nahrungsmittel, doch heute ist sein Verzehr doppelt problematisch, weil die Tierkrankheiten so rasant ansteigen. Fleischesser wissen kaum, was sie verzehren. Oft müssen sie die Tiere nur einmal sehen, wenn sie noch leben, und verstehen, wie das Fleisch auf ihrem Teller beschaffen wird, um sich angeekelt davon abzuwenden. Ich kann davon zeugen. Denn ich habe meine Studenten immer zum Schlachthof genommen und dann auch in die Produktionsplätze hinein, um ihnen zu zeigen, wie das ganze System funktioniert. Und wenigstens eine Woche danach waren sie alle Vegetarier. Nicht für lange, aber wenigstens waren sie so geekelt, dass sie nicht weiter das essen wollten. Die Kombination, schreibt der Geist der Weissagung, Milch und Zucker, sollte nicht freizügig gebraucht werden. Wenn Milch verwendet wird, soll sie gründlich sterilisiert sein und so weiter. Also die Kombination Milchzucker nicht freizügig gebraucht werden. Käse sollte nie in den Magen gelangen. In dem vorigen Vortrag, den wir hatten, haben wir diese Kombination Milchzucker besprochen. Und was der Einfluss auf den Geist ist und warum es gemieden werden sollte. Butter wird man überhaupt nicht mehr empfehlen, Milch wird aufgegeben, haben wir schon gesehen. Milchbedingte Beschwerden, chronische Müdigkeit, Spannungskopfschmerzen, Schmerzen im Bewegungsapparat, Hyperaktivität, Bettnässen, Allergien, Verstopfungen, Asthma, frühe Arteriosklerose, Diabetes Typus 1, Akne, Rheumatoides Arthritis, Prostatakrebs, neuralgische Krankheiten, Multiple Sklerose, alle diese werden mit Milch in Bezug genommen. Tierische Produkte, so wie der Dr. Falki sagte, und auch Milchprodukte sollten gemieden werden. Das mir gegebene Licht ist, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis wir alle Tierprodukte aufgeben müssen, selbst Milch, ist also heute eine wissenschaftliche Tatsache. Fleisch von toten Tieren zu essen ist ganz und gar unsicher und in Kürze wird auch Kuhmilch aus der Ernährung von Gottes Gebote haltendem Volk gestrichen werden. In Kürze wird kein Produkt tierischen Ursprungs mehr sicher sein. Ich glaube, wir sind bei dem Punkt vorbei. Und Gottes Volk ist noch genauso halsstarrig, wie das Volk von Israel damals war. Der Geist der Weissagung ist nicht radikal. Er ist bestätigt, absolut bestätigt. Wenn du so viel am Studieren bist, sollte dein Lebensstil einfach sein. Milch, Sahne, Butter, Zucker, Fleisch sollte man aufgeben. Und jetzt geht's auch um den Geist. Sensibilität. Keiner unserer Prediger soll ein schlechtes Vorbild sein, indem er Fleisch isst. Ja, wenn man diese Zitate liest, dann gehen einige auf die Barrikaden. Aber warum ist es wichtig? Ich bringe nicht diesen Vortrag, um Menschen zu verurteilen. Ich versuche nur, die Tatsachen zu bringen, damit wir verstehen, warum. Denn wenn man nur hört, du sollst nicht, dann hat man schon eine innerliche Auflehnung. Es ist so, wenn man in einen Laden geht und da steht, nicht anfassen, dann ist man sofort geneigt, um zu sagen, das ist eben das menschliche Wesen. Wenn da stehen würde, bitte nicht anfassen, dann hört sich schon besser an. Aber so wie die Ernährungssache vorgetragen wird, dass Gott ein Hammer ist, der dich nur schlagen will, wenn du was verkehrt tust, dann ist das natürlich problematisch. So, wir sehen es in dem Licht. Keiner unserer Prediger soll ein schlechtes Vorbild sein, indem er Fleisch isst. Sie und ihre Familien sollen das Licht der Gesundheitsreform praktizieren. Unsere Prediger sollen nicht ihrer eigenen Natur und der ihrer Kinder tierische Eigenschaften einflößen. Kinder, deren Wünsche nicht gezügelt worden sind, stehen in der Versuchung, nicht nur generell die Unmäßigkeit zu frönen, sondern ungehemmt ihre niedrigen Leidenschaften auszuleben und Reinheit und Tugend zu missachten. Also Ernährung hat etwas zu tun mit Reinheit und Tugend. Ellen White redet von the lower passions, die niedrigen Dränge. Sie werden von Satan dazu gebraucht, nicht nur ihre eigenen Körper zu verderben, sondern ihre bösen Gedanken auch anderen mitzuteilen. Wenn die Eltern durch die Sünde blind sind, werden sie diese Dinge oft gar nicht bemerken. Also diese Ernährung hat was mit dem Geist zu tun. Noch ein Zitat von Councils and Diets and Food, Seite 40. Unsere Prediger und Buchevangelisten sollten sich unter das Banner strikter Mäßigkeit stellen. Schämt euch nie zu sagen, nein danke, ich esse kein Fleisch. Mein Gewissen erlaubt mir nicht, das Fleisch von toten Tieren zu essen. Das hört sich so krass an. Ich bin einmal in einem Supermarkt gewesen und ich hatte Hunger, denn ich hatte nichts gegessen und ich wollte mir eine Pastete kaufen und ich suchte eine, die ich essen kann. Und vielleicht war ich nicht so gut gelaunt, denn ich war ein bisschen vielleicht irritiert. Und so fragte ich die Dame ganz freundlich, haben Sie vielleicht eine Pastete, die kein aufgehacktes, totes Tier in sich hat? Und sie hat gesagt, sowas verkaufen wir nicht. Und dann hat sie sich das überlegt und gesagt, oh ja, meine Güte, das verkaufen wir wohl. Da sagte sie, nein, wir haben keins. Naja, da musste ich eben Hunger leiden. Also, schämt euch nicht zu sagen, nein, danke, ich esse kein Fleisch. Mein Gewissen erlaubt mir nicht, das Fleisch von toten Tieren zu essen. Da habe ich mich so viel besser gefühlt, weil hier war ich ja bestätigt. Wird euch Tee angeboten, dann lehnt ihn ab und erläutert den Grund dafür. Erklärt, dass er schädlich ist und zwar kurzzeitig anregt, der Stimulus jedoch bald abflaut und ein entsprechendes Tief zurückbleibt. Also genau beschreibt sie den Pegel, den wir in dem vorigen Vortrag beschrieben haben, der hochgeht und runtergeht und dann eine Hypoglykämie herbeibringt, niedrigen Blutzucker. Sollen wir als Gottesboten nicht klar gegen die Befriedigung eines verdorbenen Appetits aussprechen? Sollen Menschen, die sich als Diener des Evangeliums betrachten, um die feierlichste Wahrheit zu verkünden, die je Stäblichen anvertraut worden ist, ihren Magen zu einer Jauchegrube machen? Gott hat für eine Fülle von Obst und Getreide gesorgt, die man gesund zubereiten und der richtigen Menge genießen kann. Warum wird dann noch immer Fleisch gegessen? Können wir Predigern vertrauen, die an einem Tisch sitzen, auf dem Fleisch angerichtet ist und mit den anderen davon essen? Ja, das ist ein Hammerzitat. Denn ich sitze oft bei Sitzungen, wo dann gegessen wird und wenn das eine allgemeine Sitzung ist, dann essen die Leute Fleisch. Und oft ist das, was auf dem Teller ist, gleich dem, was aus dem Mund rauskommt. Die Interessen der Sache Gottes sollen nicht Männern anvertraut werden, die keine Verbindung mit dem Himmel haben. Die Gott untreu sind, können keine sichere Ratgeber sein. Ihnen fehlt die Weisheit von oben. Ihre Beurteilung von Angelegenheiten, die mit Gottes Sache zu tun haben und die weitreichenden Konsequenzen haben, ist nicht vertrauenswürdig. Also das Urteil verschwindet. Was ist richtig und was ist verkehrt? Würden wir ihrem Urteil folgen, würden mit Sicherheit große Schwierigkeiten entstehen und Gottes Werk würde aufgehalten. Also die Ernährung hat etwas mit Urteil zu tun. Wir lesen das dick gedruckte in Councils on Diets and Food. Niemand sollte zum Lehrer des Volkes gemacht werden, solange er durch seine eigenen Worte oder Beispiel dem Zeugnis widerspricht, das Gott seinen Dienern bezüglich Ernährung aufgetragen hat. Denn das würde Verwirrung bringen. Sein Missachten der Gesundheitsreform disqualifiziert ihn als Boten des Herrn. Wow. Das heißt, dass die meisten Prediger der Welt nicht auf der Kanzel stehen dürften. Und trotzdem haben wir eine Situation in der Welt, wo wir das ertragen müssen. Und was sind die Folgen? Sie besuchten ihre Brüder und offenbarten ihre Grundsätze am Tisch, indem sie Fleisch aßen und Tee und Kaffee tranken. Lesen wir das Dickgedruckte. Diese Männer machten nicht die geistlichen Vorschritte, die sie zuverlässige Lehrern machen würde. Manuscript Release, Seite 37. Nicht länger entschuldigt Unwissenheit die Übertretung des Gesetzes. Das Licht läutet hell und niemand braucht darüber im Dunkel zu bleiben. Denn der allmächtige Gott ist selbst des Menschen Lehrer. Alle sind durch die heiligsten Verpflichtungen gebunden, dem himmlischen Licht und den wertvollen Erfahrungen, die Gott ihnen jetzt betreffend zur Erhaltung ihrer Gesundheit gibt, Gehör zu schenken. Gott beabsichtigt, dass dieses Licht den Menschen vorgeführt und sie angeregt werden, es zu untersuchen. Denn es ist unmöglich, und das ist sehr wichtig, es ist unmöglich, dass Männer und Frauen, die sich unter der Macht der Sünde und der gesundheitsschädlichen, nervenschwächenden Gewohnheiten befinden, die heilige Wahrheit würdigen können. Können es nicht verstehen? Also muss da eine Änderung in der Ernährung kommen, vor dem man geistlich fähig ist, die Wahrheiten, die notwendig sind für diese Zeit, überhaupt in den Geist aufzunehmen. Jetzt viele Leute sagen, dass diese Zitate gehen zu weit. Jetzt ist aber eine Grenze erreicht. Also jeder, der auf der Kanzel steht, der Fleisch isst, den sollte man nicht vertrauen und so weiter. Was würde das bringen in dieser Welt? Natürlich, das ist der Standard, den sie stellt. Und wir müssen leben mit all den Variationen zwischen dem niedrigsten Niveau und diesem Niveau. Also ich frage jetzt nicht, dass die Menschen jetzt rebellieren gegen jeden, der Fleisch isst. Ich sage nur, das ist eine Voraussetzung für ein gesundes geistliches Leben. Jetzt dieses Zitat ist besonders anregend und einige haben den Geist der Weissagung abgelehnt, nur wegen diesem einen Zitat. Auf eurem Tisch stehen Butter, Eier und Fleisch und eure Kinder bedienen sich davon. Sie essen genau die Dinge, die ihre tierischen Triebe anstacheln. Und dann kommt ihr zur Versammlung und bittet Gott, eure Kinder zu segnen und zu retten. Wie hoch gehen eure Gebete? Es werden sogar Bücher geschrieben gegen solche Zitate, die wir hier lesen. Also Gott hört vielleicht nicht das Gebet, wenn man nicht tut, was richtig ist auf dem Tisch. Sehr interessant. In dieser Phase der Weltgeschichte ist Fleischgenuss eine Entehrung Gottes. Das ist ja der Hammer. In dieser Phase der Weltgeschichte ist Fleischgenuss eine Entehrung Gottes. Jetzt könnten wir sagen, das ist fanatisch. Wir müssten auch unsere eigenen Gedanken diesbezüglich folgen und nicht nur, was hier steht. Oder ist es wirklich so wichtig, dass Gott ganz sicher machen wollte, dass das klipp und klar gesagt wird, sodass keiner eine Entschuldigung hat? Ist es möglich, dass der Geist tatsächlich so beeinflusst wird, dass er nicht mehr klar denken kann und dann auch nicht mehr unterscheiden kann zwischen dem, was gut und böse ist? Das wäre ja die Katastrophe. Das heißt, dass wenn wir uns nicht diesbezüglich bemühen, dass wir so in die Irre geleitet werden können, dass wir endgültig verloren gehen können? Ist das eine Möglichkeit? Wie steht es mit den einfachen Dingen, die jeder verstehen kann? Tabak und Alkohol. Tabakgenuss ist eine Gewohnheit, die das Nervensystem häufig noch stärker beeinträchtigt als Alkoholkonsum. Tabak legt seinen Opfer in dickere Ketten der Sklaverei als der berauschende Becher. Und eine Entwöhnung ist noch schwerer. Oft werden Körper und Geist durch Tabak umfassender vergiftet als durch alkoholische Getränke. Denn es ist ein schleicherendes Gift. Aber das wurde geschrieben zu einer Zeit, wo die medizinischen Zeitschriften alle Tabak lobten als das neue Wundermittel und Heilung für die Lunge. Alkohol befriedigen sowie nach Tabak einen langsamen, aber sicheren und tödlichen Gift, das das Nervensystem schwächt und die noblen Fähigkeit des Verstandes erniedrigt. Männer, die mit diesen widerlichen Gewohnheiten verheiratet bleiben wollen, sollen von Frauen ihrer seligen Single-Leben überlassen werden, um die von ihnen erwählten Partner zu genießen. Das ist ein hartes Zitat. Also, sie sollen lieber verheiratet sein mit ihrem Tabak als mit einer Frau. Die sollten ihrem Tabak überlassen worden, falls sie nicht geistlich imstande sein werden, um noble Dinge zu verstehen. Frauen und Kinder leiden darunter, dass sie die von Pfeife, Zigarre oder dem schlechten Atem der Raucher verschmutzte Luft einatmen müssen. Wer in so einer Luft lebt, wird ständig kränkeln. Wenn ich Männer sehe, die behaupten, sie seien vollkommen glücklich und zufrieden, während sie die Sklaven des Tabaks sind, spucken und alles um sich herum verschmutzen, frage ich mich, wie würde es im Himmel mit solchen Tabakkonsumenten aussehen? Lippen, die den kostbaren Namen Jesu Christi aussprechen, wären von Tabakspeichel besudelt. Der Atem wäre unrein und stinkend und sogar die Leinen wären verschmutzt. Also Gott hat einen Standard gesetzt. Und das ist der Standard, den er möchte, nach dem wir streben sollten. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt die Beurteiler unserer Brüder sein sollen und schauen, ob jeder das auch richtig tut, denn das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist Information, Gebet und es Gott überlassen, ob Menschen das tun wollen oder nicht tun wollen. Hier ist ein katholisches Zitat und jetzt möchte ich den Vortrag in so ein wenig in eine andere Richtung nehmen. Wir haben also gesehen, was Gott seinem Volk gesagt hat. Und wir wissen, dass in dieser Welt gibt es auch einen Feind. Und dieser Feind möchte uns vernichten. Wir wissen, dass in dieser Welt gibt es einen Feind, der unser Gehirn so benebelt machen möchte, dass wir nicht unterscheiden können zwischen Gut und Böse, richtig und verkehrt. Und die Bibel beschreibt auch, wer der Hauptfeind am Ende der Zeit sein wird. Die Bibel sagt, dass das Tier aus dem Wasser, aus dem Meer, ist der Feind Gottes. Und die Reformation hat dieses Studium gemacht und ist zu dem Schluss gekommen, dass dieses Tier in Offenbarung 13 nichts anderes als die katholische Kirche ist. Das ist diejenige, die die Frau verfolgt hat und die von dem Blut der Heiligen getränkt ist, gesättigt ist. Also dieses System wird in der Bibel beschrieben als der Feind Gottes Gemeinde und der Feind Christi. Wir haben gesehen, was der Geist der Weissagung sagt. Also war ich interessiert, was sagt die andere Seite? Und wollen wir das mal ein wenig betrachten. Hier ist der Catholic World Report und Gewohnheiten des Katholizismus und der Tabak. Ex fumo dare lucem. In der Zeit, kurz nachdem die spanischen Eroberer durch Kolumbus Reisen Tabak kennengelernt hatten, hatte das Rauchen oder Schnupfen, wie die Eingeborenen der neuen Welt es taten, irgendwie etwas Teuflisches an sich. Da die Eingeborenen darin eine Verbindung zu unsichtbaren Geistern sahen. Also die Eingeborenen wussten, dass wenn sie diesen Tabak zu sich nahmen, öffnete sich ein Tor für geistliche Erscheinungen. Also eine Verbindung mit dämonischen Mächten. Einige der eifrigsten kirchlichen Missionare betrachteten die Rauchkränze und ihre Wirkung auf die Inhalierenden als eine Art sakramentale Parodie auf die Sakramente der Kirche, die der Teufel in der neuen Welt eingeführt hatte und ihre Evangelisierung verhinderte. Also am Anfang haben die katholischen, Evangelisten gesagt, das ist teuflisch. Aber dann wurden sie mehr und mehr interessiert. Und dann wurde es in den Hof des Papstes hineingebracht. Obwohl Benedikt der 13. selber ein Schnupfer die Notwendigkeit betonte, Altar und Tabernakel rauffrei zu halten, widerrief er 1725 die Strafe der Exkommunikation für Rauchen im Petersdom, weil er merkte, dass Kirchengänger sich häufig für eine kurze Zeit Rauch- oder Schnupfpausen während der Messe nahmen und rausschlichen. Und entschied, es sei besser, sie würden drinnen bleiben und die Liturgie nicht unterbrechen oder stören oder teilweise verpassen. Und die Papstnase ist auch interessant. Auch Benedikt der 14. war ein Schnupfer. Man sagt, als er einmal dem Oberhaupt eines religiösen Ordens eine Prise aus seinem Schnupftabakdose anbot, habe der mit den Worten abgelehnt, Eure Heiligkeit, ich habe dieses Laster nicht, worauf der Papst ihn erwiderte, es ist kein Laster. Wäre es ein Laster, würdet ihr es haben. Pius der 9. war ein eingefleischter Tabakschnupfer, und zwar so übermäßig und konstant, dass er seine lange weiße Soutane oft mehrmals am Tag wechseln musste. Weil sie weiß war, sammelte sich der Schnupfstaub darauf, Besuchern bot er Schnupftabak und Schnupfdosen an. Die Kirche hatte sich in den päpstlichen Staaten das Monopol auf Tabakhandel gesichert und festigte 1863 während seines Pontifikats ihre Tabakverbreitungen unter dem Direktor der päpstlichen Salz- und Tabakregie mit einem Neubau in der Piazza Mastai im römischen Stadtteil Trastevere. Also das Papsttum hat den Tabak bekannt gemacht. Und weil die Päpste das Beispiel gaben, war es nicht lange, bis die ganze Welt verseucht war mit diesen neuen Drogen in der Welt. Und zwar hat die Kirche auch den ganzen Tabakbetrieb beherrscht. Und hier war neues Geld. So Geist der Weissagung sagt, meide den Tabak. Katholische Kirche fördert den Tabak und endgültig beherrscht die ganze Monopolie von Produktion und dergleichen. Jesuiten-Schnupftabak. Die Protestanten waren erst verunsichert gegen die Jesuiten und glaubten, dass die Jesuiten mit ihrem Schnupftabak die Protestanten ermorden wollten. Im 16. und 17. Jahrhundert entwickelte die Jesuiten große Tabakplantagen in Mittel- und Südamerika und profitierten finanziell von deren Einnahmen. Ich lese katholische Zitate hier. Dominikaner, Franziskaner, Augustiner spielten eine ähnliche Rolle in Mittelamerika. In dieser Zeit wurden die Jesuiten, die in ihrem Schnupftabak lebten, von ihren protestantischen und säkulären Gegnern beschuldigt, ohne dass sie dafür Beweise finden konnten, vergifteten Schnupftabak bei sich zu tragen und ihnen Personen anzubieten, die sie aus dem Weg räumen wollten. Dieser Fantasiestoff erhielt bald den Namen Jesuiten-Schnupftabak. Also diese katholische Webseite sagt, das war natürlich Unsinn. Aber sie leugnet nicht, dass der ganze Tabakbetrieb unter der Macht des Papsttums stand. Die Angst davor war wohl am größten, nachdem die englische Admiral Thomas Hobson 1702 in der Vigo-Bucht 10.000 Fässer mit 50 Tonnen spanischem Schnupftabak von spanischen Schiffen beschlagnahmt hatte, die dann auf den britischen Markt kamen. Zur gleichen Zeit brachten die Jesuiten ihren geliebten Schnupftabak etwa 1715 während der Manchu-Dynastie in China, Hauptstadt, also China wurde verseucht, durch die Jesuiten. Eine Zeit lang nannten Chinesen ihre zum Katholizismus übertretenden Landleute Tabakschnupfer. Letztere handhabten Herstellung und Verkauf des Schnupftabaks in Beijing. Viele buddhistische Mönche in Tibet sind noch heute wild auf Schnupfen. Also wer hat den Tabak in der ganzen Welt verbreitet? Wer hat diese Seuche und dieses Todesurteil, wo zig Millionen Menschen sterben an diesen Krankheiten, in die Welt gesetzt? Niemand anders als die katholische Kirche und die Jesuiten. Und hier haben wir ja das Beispiel von Päpsten und Kardinalen, die rauchen. Gott sagt an der einen Seite im Geist der Weissagung, nein, meide das, es ist gefährlich. Die Wissenschaft zur damaligen Zeit hat gesagt, nein, das ist gut. Geist der Weissagung hat gesagt, nein. Katholische Kirche sagt, komm, wir machen Geld draus. Wir verbreiten es. Wie steht's denn mit Alkohol? Wer hat Alkohol in die Welt gebracht, so wie die Industrie heute ist? I think about cider, ich denke an den Apfelwein, Mönch beim Bier brauen, das waren die Mönche. Die haben den Alkohol, so wie wir ihn heute kennen, diese Industrie, angefangen. Und das war die Industrie. Councils of Diets of Food, Tee und Kaffee trinken ist Sünde. Eine schädliche Befriedigung, die wir andere übel der Seele schadet. Diese Lieblingsgötzen bringen das Nervensystem in Erregung und krankhafte Aktivität. Jetzt in dem vorigen Vortrag haben wir die Wissenschaft studiert. Wir studieren jetzt das Geistliche. Wenn ich mir einige unserer Gemeinden betrachte und ich lese diesen Satz, Tee und Kaffee trinken ist Sünde, und wir gehen da in das Portal der Gemeinde rein und werden begrüßt mit einer Tasse Bohnenkaffee, dann staunt man, dass dieses Zitat so verachtet wird, selbst in unseren eigenen Reihen. Wer einen unnatürlichen Appetit befriedigt, schadet damit seiner Gesundheit und seinem Verstand. Er kann Geistliches nicht wertschätzen. Sein Feingefühl wird abgestumpft. Sünde erscheint nicht überaus sündig. Und Wahrheit hat für ihn nicht mehr Wert als irdische Schätze. Wenn wir die Welt heute betrachten, Menschen sind ständig auf Antidepressive oder sie müssen sich aufpeitschen, um überhaupt Energie zu bekommen. Und ständig sind sie in diesem Zyklus des Hoch und des Tiefs durch Tee trinken und Kaffee trinken. Und hier sagt der Geist der Weissagung, dass das Sünde ist. Nicht erst Fleischkonsum wird Sünde genannt. Und Fleischkonsum ist nicht ein Test für Gemeinschaft. Aber Tee und Kaffee trinken ist Sünde. Gott sagt dem Volk, Tee und Kaffee ist Sünde. Das Volk und die Gemeinde sagt, das glauben wir nicht. Jetzt wollen wir mal die andere Seite wieder betrachten. Aber noch ein Zitat vom Geist der Weisung. Wer Reizmittel nimmt, dem erscheint ohne seine geliebte Wohnheit alles fade. Diese Stoffe betäuben die natürliche Sensibilität vom Körper und Geist und machen den Menschen weniger empfänglich für den Einfluss des Heiligen Geistes. Es ist kein Wunder, dass die Menschheit kein Interesse heute hat an geistlichen Dingen. Ohne das übliche Stimulanz hungern Leib und Seele nicht nach Gerechtigkeit, Heiligkeit oder Gottes Gegenwart, sondern nach seinem beliebten Götzen. Bekenntliche Christen, die schädlichen Lüsten nachgehen, schwächen täglich ihre Kräfte und können unmöglich Gott verherrlichen. Also hat Essen und Trinken etwas zu tun mit unserer Religion? Jetzt, Gott sagt, sage dem Volk, kein Tee, kein Kaffee. Was sagt der Feind? Was sagt das Tier aus dem Wasser? Selige Bohnen, wie der Papst den Kaffee taufte. Ich liebe Kaffee. Ich liebe Kaffee. Das ist das erste Ding, was ich gerne möchte. Selige Bohnen. Wussten Sie, dass die Popularität von Kaffee im Westen vor allem Papst Clemens geschuldet ist? Also der Papst hat den Kaffee in die westliche Welt hereingebracht. Das war vorher nur bei den Muslimen gewesen. Wie ist denn das passiert? Was sagt diese geschichtliche Tatsache? Was ist hier los? Als der erste Kaffee im christlichen Europa landete, wurde er mit großem Argwohn betrachtet, da er das Getränk der Moslems war, mit denen die Christen jahrhundertlang Krieg geführt hatten. Einige gingen so weit, die exotische Flüssigkeit Satanstrunk zu nennen. Natürlich erreicht der Kaffee auch den Vatikan, wo er Papst Clemens VIII. Vorgestellt wurde. Viele Berater forderten lautstark ein Verbot des umstrittenen Getränkes. Doch der Papst wollte das nicht tun, ohne vorher selbst probiert zu haben. Dem Papst wurde ein Becher dampfender Kaffee gebracht und er nahm einen Schluck. Er war sofort begeistert und erklärte nach der Legende, dieser Teufelstrunk ist köstlich. Wir sollten den Teufel ausstricksen und das Getränk taufen. Der Rest ist Geschichte. Mit dem päpstlichen Segen verbreitete sich Kaffee rasch in ganz Europa und schließlich der Welt, wo er ganze Jahre hindurch ein beliebtes Getränk ist. Also Kaffee an die westliche Welt, wo Gut und Böse unterschieden werden müssen durch den Geist, ein Geschenk der katholischen Kirche. Kaffee kam Mitte des 14. Jahrhunderts aus Äthiopien in die arabische Welt, 1650 in den Westen, 1660 nach Frankreich, 1630 nach London, 1675 nach Deutschland. In den USA öffnete das erste Kaffeehaus 1696. Ist das nicht interessant, dass die katholische Kirche nicht nur den Tabak, sondern auch den Kaffee in dieser Gegenreformationszeit in die westliche Welt hineinbringt? Denn die Reformation war frei von diesen Giftstoffen. Darum konnten sie ja noch denken. Und darum konnten die Theologen noch wissen, worum es geht. Aber dann wurde die westliche Welt verseucht mit Tabak und Alkohol und Kaffee. Und wie wir sehen werden, auch Tee. Damit man nicht mehr geistlich unterscheiden kann zwischen dem, was richtig ist und was verkehrt ist. Also die Gegenreformation konnte von diesen Produkten, viel erreichen. Viele soziale Aspekte von Kaffee zeigen sich im heutigen Lebensspiel. Nach absolutem Volumen sind die Vereinigten Staaten der größte Markt. Australien, Schweden, Neuseeland, Kanada, Horten und so weiter. Überall gibt's Kaffeehäuser. Seit Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts spielt Kaffee auch in der österreichischen und französischen Gesellschaft eine wichtige Rolle. Und Wiener Kaffeehäuser und dergleichen entstanden überall. Und jetzt natürlich mit dem Megakonsum haben wir überall in der ganzen Welt Kaffeehäuser. Also danke, der katholischen Kirche. Geschichte des Schwarztees in China. China ist die Geburtsstätte des Schwarztees, der in China vielleicht passender Hongcha Rottee heißt, wegen seiner typischen roten Farbe. Und diese Geschichte geht zurück zur Ming-Dynastie rund um das Jahr 1650, als der erste Schwarztee da angebaut wurde und gezeugt wurde. Und wie kam er dann in die christliche Welt? Wie bekannt, die Briten sind weltbekannt für ihre Teeleidenschaft. Und als die portugiesische Prinzessin Katharina 1662 König Charles heiratete, brachte sie als Mitgift mehrere Kisten chinesischen Schwarztee mit. So fand der Schwarztee Eingang in den britischen Palast und ist seitdem ein unverzichtbarer Bestandteil im Leben der britischen Royals. Vermutlich und sehr wahrscheinlich beginnt die britische Queen jeden Tag mit einer Tasse schwarzen Tee. Also wer brachte denn diesen Tee nach Europa? Die Jesuiten hatten ja den Tabak in China verbreitet. Also jetzt schauen wir, was sie machen. Auch wenn Händler wohl schon lange Teelegenden und sogar Proben von China und Japan nach Europa gebracht haben, war der portugiesische Jesuitenmissionar Jasper de Cruz der Erste, der sein Erlebnis beim Herstellen und Trinken dieser Flüssigkeit niederschrieb. Das war 1560. Es waren aber die Holländer, die das Getränk als Handelsware nach Europa einführten. Aber sie brachten es nur als Grüntee. Portugal war das erste Land, das Teetrinken nach Europa brachte und auch das erste europäische Land, das Tee anbaute. Also die Jesuiten haben es gebracht von China und haben es nach dem Westen eingeführt. Jesuitentheater und Verbrechen. Die Kaffeekultur begegnet uns häufig und auf verschiedenen Weise in Comics, Fernsehen, Kinofilmen, Fernsehshows sowie NCIS zeigen ständig Leute, die mit Espresso in der Hand oder Personen, die einen Becher ausschenken in Adam and Pearls Before Swines und viele, viele, viele Hollywood-Produktionen sowie Frasier und Friends und so weiter. Wird die Kaffeekultur, die Raucherkultur, die Getränkekultur ständig gefördert. Das ist nichts anderes als Jesuitentheater, um die Menschen dazu zu bringen, sich auf dieser Sucht einzulassen. Also wer ist verantwortlich in der heutigen Welt für die Vernichtung der Psyche durch diese Giftstoffe in die Welt zu verbreiten? Und jetzt tut es mir schrecklich leid, aber jetzt kommen wir zu eines der größten Probleme. Londoner Schokoladehäuser. Als die Schokolade in den 60-50ern schließlich England erreichte, war sie aufgrund der hohen Importzölle auf Kakaobohnen ein den Reichen vorbehaltenes Getränk. Am Hof von König Charles II. Wurde sie sehr populär. Also es fängt immer an mit den Königshäusern. Sie trinken erst die Kakaogetränke und das Gepöbel kommt dann nachher, wenn es billiger wird, nach. Und das Beispiel ist ja schon dargestellt. Also wenn die Könige es machen, dann müssen wir das auch machen. Und es wurde am Hof von König Charles II. Sehr populär und nach wurden sie leichter erhältlich. Das erste Londoner Schokoladenhaus wurde 1657 von einem Franzosen eröffnet, der die erste Werbung für Schokoladengetränke in London produzierte. Jetzt, wo kommt das alles her? Und wie kam es in die westliche Welt? Und hier haben wir wieder gerade die Zeit der Gegenreformation, wo die Jesuiten sehr aktiv waren. Es fing an mit den Dominikanermönchen. Dominikanermönchen bringen eine Maya-Delegation zu Philipp, spanische Mönche, denen die Verarbeiten der Kakaobohne anvertraut worden war, gaben das Geheimnis schließlich preis. Nach kurzer Zeit wurde Schokolade in ganz Europa als köstliches, gesundes Nahrungsmittel gefeiert. Die Bohnen dienten noch immer als Währung. 200 Bohnen kostete ein Truthahn, 100 Bohnen war der Tageslohn eines Pförtners und so weiter. Also die Bohne wurde eingeführt. Kakao stieß 1591 auf eine religiöse Hürde. Als man der schwierigen Frage nachging, ob der Genuss des Getränkes zur Fastzeit erlaubt war. Also hier kam es wieder in die katholische Kirche hinein. Interessant, die Jesuiten, die mit Schokolade handelten, vertraten die ganz pragmatische Position, der köstliche und gewinnträchtige Trunk sei mit Sicherheit nicht Verstoß gegen das Fasten. Und somit kam es zum Streit, ist das gewährt oder nicht gewährt, aber hier war wieder Geld im Spiel. Als die Frage Papst Gregor dem 13. vorgelegt wurde, erklärte dieser, Kakaotrinken würde nicht die Fastzeiten brechen. 1:0 für die Jesuiten und das Kakaogeschäft. Wie schon vorher, der Kaffee feierte Kakao seinem Erfolg mit päpstlicher Billigung. Geist der Weissagung sagt, meide, den Kakao, hier kommt die katholische Kirche und die Jesuiten und verbreiten den Kakao. Jetzt geschichtlich, 1569, die römische Kirche nimmt Schokolade unter die Lupe, 1828, Erfindung der Kakaopresse, 1830, vom Getränk zum Konfekt, 1847, eine englische Firma brachte glasierte Schokolade auf, 1849, Schokoladenausstellung der Gebrüder Cadbury. 1851, Premiere für Amerikaner. 1875, die Milchschokolade wird erwachsen. Nach achtjährigem Experimentieren bringt der Schweizer Daniel Peter die erste Milchschokolade auf den Markt. 1879, Schokolade zergeht buchstäblich auf der Zunge. Also durch das Walzen der Schokolade wird hier ein Produkt, das geschmeidig ist, produziert. 1900, die Schweiz übernimmt die Führung. Ist es nicht interessant, dass gerade in diesem Zeitalter, wo die Endzeit, Wahrheit, die Welt erreichen muss, geht die Schokolade auf den Markt. Und die größten Ernährungsfirmen der Welt sind die, die mit diesen Produkten arbeiten. Warum? Weil die Leute süchtig sind danach. Und was hat das für einen Effekt auf dem Gehirn? Wir haben gestern einen Vortrag gehalten über dieses Thema oder der vorige Vortrag, wo wir die Wissenschaft studierten, von was sind die Chemikalien, die das Gehirn beeinflussen, sodass es wie eine Droge wirkt. Und was für einen Einfluss hat es auf den Körper? Und wir wissen, dass die Wissenschaft bestätigt, dass die große Depressionswelle in der Welt heutzutage wahrscheinlich genau auf diese Produkte zurückzuführen sind. Wir lesen im Geist der Weissagung in Councils on Diet and Food. Ich wünschte, wir wären alle Gesundheitsreformer. Ich bin gegen die Verwendung von süßem Gebäck. Diese Mischungen sind ungesund. Niemand kann eine gute Verdauung und einen klaren Verstand haben, der sich großzügig bei süßen Keksen, Sahnetorten und alle möglichen Kuchen bedient. Und in dem vorigen Vortrag haben wir nur die Kombination Milch und Zucker studiert, was die für einen Einfluss auf das Gehirn hat. Eigentlich ist das ja Staunen zum Staunen. Wenn wir das tun und uns dann erkälten, ist der ganze Organismus so belastet und geschwächt, dass er keine Widerstandskraft hat, keine Energie, Krankheit zu bekämpfen. Ich würde lieber Fleisch essen, als die so weit verbreiteten süßen Stückchen und Kuchen. Die Störung im Magen wirkt sich auf das Gehirn aus. Es geht um unser Unterscheidungsvermögen. Oft sitze ich bei den Geschwistern am Tisch und sehe, dass sie so sehr viel Milch und Zucker verzehren. Diese Stoffe behindern den Organismus, reizen die Verdauungsorgane und beeinträchtigen das Gehirn. Es geht um unser Denken. Schock. Wie viel Zucker ist in 2 Liter Coca-Cola? Coca-Cola enthält 10,6 Gramm Zucker auf 100 Milliliter. Das sind 35 Gramm in einer 330 Milliliter Dose oder 7 Teelöffel und 26,5 Gramm in einer 250 Milliliter Dose oder 5,5 Teelöffel. Coca-Cola wird heute mit Maissirup gesüßt. Noch schlimmer als Zucker. Und wie wir auch in dem vorigen Vortrag besprochen haben, bis 1929 enthielt Coca-Cola Kokaine. Und das kommt natürlich von der Coca-Pflanze. Nicht mit dem Kakao zu verwechseln, das ist was anderes. Das heutige Rezept gebraucht immer noch die Pflanze, aber extrahiert dann die Kokaine und ersetzt es dann mit Koffein, worüber wir auch gesprochen haben. Hier ist ein Artikel, Freuds magische Droge, Coca. Freuds magische Droge, Coca. Unabhängig von der Kirche erkannte die spanische Führung in Coca ein notwendiges Hilfsmittel und Anreiz für die Arbeit in der dünnen Andesluft der hohen Berge. 1569, muss man verstehen, dass die Jesuiten alle diese Industrien beherrschten in Südamerika. Also der Tabak kam von da. Und jetzt die Coca-Pflanze kam von da. Und sie mussten Gold aus den Bergen rausholen. Aber die Höhen der Berge waren ein Problem, denn die Menschen mussten da hochgehen und diese schweren Dinge wieder runtertragen. Und was hat man dann gemacht? Man hat ihnen Coca gegeben, dann hatten sie Kraft und konnten da hochrennen und runterrennen, aber sie haben nur ganz kurz gelebt. Also sie haben sie ausgenutzt und mit Drogen aufgepeitscht, dass sie besser arbeiten können, aber dadurch haben sie ihr Leben verlassen. Wir lesen weiter da unten, zwischen 18 und 18, 48 Stunden pro Schicht haben diese Indianer gearbeitet. Die Leiter und Aufseher der Minen waren unter großem Druck, die Produktion zu erhöhen, und dies erreichten sie, indem sie die Indianer mit Coca-Blättern versorgten. Mit 3-4 Coca-Blattgaben pro Tag waren die Indianer in der Lage, die Produktion zu verbessern, und Bullion flossen aus den Minen zum Aufbau der spanischen Armada für den Kampf gegen die Reformation. Also Drogen werden gebraucht durch die Jesuiten in dem Kampf gegen die Reformation. Am Anfang nur, um das Gold zu produzieren, aber dann endgültig auch, um die Psyche der Protestanten zu vernichten. Ein Indianer mit Coca-Blättern konnte 150 Pfund in 45 Minuten 5 Kilometer weit tragen. Und einen steilen 4000 bis 5000 Meter hohen Berg mit einer Geschwindigkeit von 2,5 Kilometer besteigen. In einer der größten Kehrtwenden der Geschichte behaupteten die Jesuiten, das Coca des Teufels werde nun zur Unterstützung von Gottes Werk eingesetzt. Diese armen Sklaven wurden dadurch vernichtet. Vollständige Geschichte von Monsanto, die bösartigsten Firma der Welt. Also dieses Coca wurde damals gebraucht, wie gesagt, um, den Protestantismus zu bekämpfen. Und heutzutage, wo haben wir die Kokainanpflanzungen, auch in Südamerika? Wer beherrscht denn das? Sind es immer noch die gleichen Mächte, die es damals beherrschten, die es produzierten? Und wer bringt es in die westliche Welt hinein, sodass die protestantischen Länder so verseucht sind mit diesen Drogen, dass die arme Menschheit und die Jugend vernichtet wird? Kam es nicht von dem Feind Gottes Volkes, der dem Weibe nachging, um sie zu vernichten? Diese Firma ist interessant, Monsanto. 1901 Firmengründung durch John Francis Queeny, Mitglied der Malteser Ritter. Und er richtete sie auf, diese Firma, für seine Frau. Und sie produzierten zuerst Saccharin und dann auch endlich Aspirine und so weiter. Und dieses Saccharin wurde dann zusammen mit Coca-Cola gebraucht als Süßmittel. Heute werden andere Süßmittel gebraucht, so wie Aspartam. Da haben wir auch gestern drüber geredet. Also diese Giftmittel werden mit diesen Getränken, weil sie Bestandteile haben, die einen süchtig machen, in der Welt vertrieben. 1920er, Monsanto expandiert in die Bereiche Industriechemikalien, Hersteller von Aspirin und so weiter. PCBs werden produziert. 1930 die ersten Hybridmais, der erste Hybridmais. 1940 beginnt die Forschung an Uran, die Atombombe. Es scheint, diese Firmen sind dazu aufgerichtet worden, um die Menschheit zu vernichten, wenn nicht mit einer chemischen Substanz, dann eben mit einer Atomwaffe. 1950 als enger Verbündeter der Walt Disney Company, auch geführt von einem 33-Grad-Freimaurer Walt Disney, schafft Monsanto mehrere Attraktionen in Disney Tomorrowland, im Haus der Zukunft. Und ja, toxisches Plastik wurde da produziert und so weiter. Und heute ist Monsanto verkauft an eine Großfirma, die hauptsächlich hier aus Deutschland stammt. Sehr interessant. Schusswaffen, sagt dieses Buch von Sean McLaren. Schusswaffen, Drogen und Sex. Das weltweite Netzwerk der Jesuiten, das jährlich 1 Billion Dollar abwirkt. Dieses Buch behauptet, dass die Jesuiten nicht nur Schusswaffen, die Waffenindustrie, sondern die Drogenindustrie, diese Giftindustrien in der Welt, alle beherrschen. Und die Bibel sagt, wir haben einen Feind. Der Geist der Weissagung warnt gegen diese Dinge. Die andere Partei fördert diese Dinge. Das sollte uns doch zum Denken bringen und entweder das eine oder das andere wählen. Also Schusswaffen, Drogen, Sex, das weltweite Netzwerk der Jesuiten, das jährlich 1 Billion Dollar abwirft. Der folgende Auszug ist aus diesem Buch. Die drei größten illegalen Geldmaschinen der Welt sind Schusswaffen und Munition, Drogen und Menschenhandel. Waffenschmuggeln, Drogen, Sexhandel existieren, wo immer die Jesuiten für politisch und soziale Unruhen gesorgt haben oder sorgen wollen. Sie sind genauso gut organisiert wie jedes andere transnationale Unternehmen. Mit Jesuitenpriestern in den höchsten Führungsebenen kleiden sie sich aber leger, um straßenmäßig und cool auszusehen. Sie haben ihre eigenen Marke für Untergrundwerbung, Marketing und PR, die teilweise von Experten geleitet werden. Während es so weltweit als illegal gebrandmarkt wird, wird es wie ein normales Geschäft ausgeübt. Und der westliche Mensch, der christliche Mensch, soll so verwirrt werden, dass er nicht unterscheiden kann zwischen Gut und Böse. Gott erwartet von seinem Volk ständigen Fortschritt. Wir müssen lernen, dass ungezügelter Appetit das größte Hindernis für geistige Entwicklung und Heiligung der Seele ist. Bei all unseren Bekenntnissen zur Gesundheitsreform essen viele von uns nicht angemessen. Ausgelebte Esslust ist die größte Ursache für körperliche und geistige Schwäche und weitgehend der Grund für Kraftlosigkeit und vorzeitigen Tod. Wer nach einem reinen Geist strebt, soll daran denken, dass in Christus Kraft ist, den Appetit zu beherrschen. Und das ist, was Gott gerne von uns möchte. Und wir haben jetzt eine Wahl. Entweder der Geist der Weissagung ist absoluter Legalismus und verstockt und sollte eigentlich ignoriert werden, was alle diese Dinge betrifft, oder er ist das Wort Gottes und eine Warnung für das Volk Gottes. Und wenn wir das vergleichen mit dem, was die katholische Kirche getan hat in der Geschichte, genau das Gegenteil von was der Geist der Weissagung sagt, dann haben wir jetzt eine Wahl. Entweder das eine oder das andere. Im 1. Korinther 10, Vers 31 steht geschrieben, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Mein persönlicher Entschluss? Ich vertraue dem Geist der Weissagung. Denn nicht nur wissenschaftlich hat er sich bestätigt, sondern auch in den geistlichen Bereichen. Und der Geist der Weissagung macht es ganz eindeutig, dass wir die Sünden dieses Systems, das gegen Gott ist, aufflecken müssen. Dass Menschen unterscheiden können zwischen Gut und Böse. Und wenn wir süchtig sind an all diesen Dingen, wenn wir es einsehen, dann können wir mit Freimütigkeit zu Gott kommen und sagen, Herr, ich habe ein Problem, hilf mir. Und Gott wird niemals selbst den schwachsten Ruf um Hilfe ignorieren. Wir haben einen lebendigen Gott. Und ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Amen.